muss man leider sagen, sind immer von Rasenplatz zu Rasenplatz hier in der Umgebung gezogen, weil wir keinen eigenen hatten. Dann waren wir mal beim TuS Asemissen und durften da trainieren. Wir haben in Oerlinghausen an der Schule ist es trainiert auf dem Rasen. Teilweise sogar auch im Tierpark Olderdissen. Das glaubt uns jetzt eigentlich keiner mehr so wirklich. Neben den Bisons und den Streichelziegen. Traurig aber wahr. Und irgendwann wurde dann in der Windflöte dieser alte Ascheplatz aufgekauft. Und da wurde dann für uns eine Heimat geschaffen mit einem super tollen Hybridrasen, mit einem Vereinsheim, mit coolen Kabinen, die wir selber gestalten durften und dann natürlich auch sehr schwarz-weiß-blau angehaucht sind mittlerweile. Und da haben wir dann im Sommer 2019 unser Quartier dann bezogen und seitdem trainieren und spielen wir da und haben da unseren eigenen Platz und ein Stückchen Kunstrasen haben wir da auch noch hinbekommen. Also es hat sich schon echt richtig viel getan.
Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld vor.
Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist Grit Bender. Grit spielt schon in ihrer 11. Saison bei unseren Frauen und ist da so ein bisschen das Pendant zu Fabian Kloß bei unseren Männern. Grit ist einst in der Kreisliga gestartet und von dort zu unseren Frauen gewechselt und seitdem ganze 4-mal aufgestiegen, hat das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht und auch einige Westfalen-Pokalsiege verzeichnet und, wie sich das für so eine echte Arminia-Legende eben auch gehört, ist natürlich auch schon mit uns abgestiegen. Am Ostermontag, da spielen unsere Frauen um 15 Uhr in der Edi-Medien-Arena gegen die Frauen des BVB. Darauf haben wir natürlich geblickt. Es ist das Westfalen-Pokal-Halbfinale und auch dieses Jahr haben unsere Frauen beste Chancen, den Westfalen-Pokal nach Hause zu holen. Ich habe mit Grit aber auch mal ihre 11 Jahre beim DSC Revue passieren lassen und auf die vielen Veränderungen und vor allem Weiterentwicklungen in dieser Zeit geblickt. Die Folge ist extra so angelegt, dass auch wenn ihr jetzt nicht im Tagesgeschäft unserer Frauen super informiert seid, ihr hoffentlich sehr viel mitnehmen könnt und noch viel Neues über die Arbeit unserer Frauen erfahren könnt. Grit ist eine waschechte Arminin und ich bin froh, dass sie ihre Leidenschaft für den Fußball und natürlich vor allem für Arminia Bielefeld hier in diesem Podcast mit mir geteilt hat. Ich hoffe, dass ihr jetzt beim Zuhören so viel Spaß habt, wie ich es beim Aufnehmen hatte und wünsche euch viel Spaß mit der 61. Folge des Arminia Podcasts mit Grit Bender.
Herzlich willkommen bei uns in der Schüko Arena. Grit Bender, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Arminia Podcast vorbeischaust.
Ja, hi, sehr gerne.
Wir haben natürlich uns ein besonderes Event ausgesucht. Du bist in dieser Saison die erste aus der Frauenmannschaft, die bei uns zu Gast ist und auch schon seit einiger Zeit die erste. Deshalb haben wir gesagt, das wird jetzt einfach mal wieder, das wird mal wieder allerhöchste Eisenbahn, dass jemand von euch vorbeischaut. Und ihr habt ein Highlight-Spiel, damit wollen wir natürlich direkt einsteigen vor der Brust. Ostermontag, Halbfinale des Westfalenpokals gegen Borussia Dortmund. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie wichtig ist das Spiel für euch?
Also Pokal ist immer was ganz Besonderes und das ist auch ein Wettbewerb, der uns extrem liegt, den wir auch sehr mögen, weil es sind immer Spiele mit dem Ergebnis oder mit dem Ausgang hopp oder top. Es gibt kein Unentschieden. Am Ende des Spiels gibt es einen Sieger und das macht das Ganze extrem reizvoll für uns. Und jetzt ein Halbfinale zu Hause gegen so einen attraktiven Gegner, der zwar noch in unteren Klassen spielt, aber natürlich auch angreifen will in Richtung irgendwann Profigeschäft, macht es natürlich noch mal viel interessanter. Und für uns als Team mal wieder ein absolutes Highlight. Wir haben gehört, es kommen extrem viele Leute am Montag und wir freuen uns schon extrem drauf.
Ja, und wir hoffen, dass wir hier mit dem Podcast natürlich noch ein bisschen trommeln können und das Spiel vielleicht noch interessanter machen. So ein Osterwochenende mit Ferien und alle sind bei der Familie, eignet sich ja vielleicht auch noch mal ganz gut. Wir wollen natürlich über dich sprechen, über Frauenfußball generell, aber ich fange eben am liebsten mit diesem Spiel am Montag an, weil das steht ja jetzt so ein bisschen vor der Brust. Ihr werdet euch ja auch schon ein bisschen darauf vorbereiten. Du hast es eben schon gesagt, der BVB ist noch so ein bisschen in den niedrigeren Ligen unterwegs, weil die Frauenfußball jetzt eben noch nicht so lange haben. Also die haben weniger Jahre Frauenfußball auf dem Buckel als du bei Arminia Bielefeld quasi. spielen dementsprechend noch drei Ligen unter euch. Wie sind die denn einzuschätzen? Also wie ist denn jetzt der sportliche Maßstab zwischen den beiden Mannschaften?
Also sie sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil sie ihren Kader so aufbauen und so verstärkt haben, dass es eine Mannschaft ist, die eigentlich nicht in der Landesliga zu finden ist unter normalen Umständen. Von daher, der Gegner darf nicht unterschätzt werden. Die werden alles dafür tun, solange die Null zu halten, wie es geht, und uns dann vielleicht in einem möglichen Elfmeterschießen zu ärgern. Von daher ist ab Sekunde 1 oder ab Minute 1 voller Fokus angesagt und auf keinen Fall unterschätzen dieses Team.
Jetzt kenne ich den Kader natürlich überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, dass viele, die uns heute zuhören, sich auch nicht so gut da auskennen. Nimm uns doch mal vielleicht ein bisschen mit, spielen bei Dortmund Spielerinnen, die jetzt auch schon wie ihr dritte Liga gespielt haben, die vielleicht noch mehr auf dem Buckel haben. Sind das eher jüngere Spielerinnen mit viel Entwicklungspotenzial? Wie stellen die sich da ihre Mannschaft zusammen?
Also ich glaube, das ist sowohl als auch. Da gibt es bestimmt viele junge Talente, aber es gibt auch Spielerinnen, die bis vor ein, zwei Saisons zum Beispiel noch in Berghofen gespielt haben. Die waren lange Zeit auch Regionalligist, aber auch sogar Zweitligist, haben mit uns auch in der zweiten Liga gespielt. Ja, und die sind dann von Berghofen, als es da dann so ein bisschen bergab ging, rübergewechselt zum aufstrebenden BVB. Also da sind schon auch gestandene Spielerinnen dabei. Und auch höchstwahrscheinlich junge Talente.
Und trotzdem liegt die Favoritenrolle so ein bisschen bei euch, oder?
Liegt vielleicht auch daran, dass wir der amtierende Titelverteidiger sind. Letztes Jahr ja in einem extrem Hammerspiel den Pott geholt. Und ja, als Titelverteidiger ist man einfach schon mal aus Prinzip der Favorit. Aber natürlich auch unsere Liga-Zugehörigkeit, die macht uns da schon so ein bisschen zum Favoriten.
Ja, und sicherlich auch das Viertelfinalspiel. Da habt ihr ja den VfL Bochum im Elfmeterschießen geschlagen, die in der Liga, glaube ich, noch gar kein Spiel verloren haben und dann gegen euch sich die erste Niederlage eingefangen haben, so wie letztes Jahr im Finale. Also das scheint ja so, also ich blicke ja auch nur viel von außen und verfolge es jetzt nicht im Tagesgeschäft, dass ihr den stärksten Gegner eigentlich schon rausgehauen habt, oder?
Kann man so sagen. Ja, es fühlte sich schon an wie so ein vorgezogenes Finale, was wir da im Februar gespielt haben bei uns in der Postheide. Und im Hinblick auf die letzten verbleibenden Mannschaften, ja, war das schon so das vorgezogene Endspiel und Bochum eigentlich der größte Konkurrent auf den Titel.
Also wenn man noch schaut, das andere Halbfinale auch mit ostwestfälischer Beteiligung, der BV Werder ist dabei, Westfalenligist, gegen Wacker Mecklenburg, das ist das andere Halbfinale. Mhm. Also da würde ich jetzt von außen sagen, also allein aufgrund der Ligenzugehörigkeit seid ihr ja schon der haushohe Favorit, dann insgesamt auch auf dem Pokal, ne?
Ja, kann man so sagen. Mit Favoritenrollen, ja, kommen wieder so die alten Phrasen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir hoffen mal, dass der Fußballgott dieses Jahr wieder auf unserer Seite ist und dass wir unseren Titel verteidigen können.
Du hast eben auch die Zuschauer schon angesprochen. Also ich habe mich auch ein bisschen informiert. Aus Dortmund sollen auch so um die 300 kommen. Wir hoffen natürlich, dass auch aus Bielefeld ein paar mehr beim Spiel sind als bei den üblichen Ligaspielen. Ist das dann auch für dich so als Spielerin einfach noch mal so ein bisschen was anderes, wenn man dann am Montag aufsteht und man weiß, ja, heute gucken halt nicht 200 zu, sondern heute gucken halt, weiß ich nicht, ich kann es wirklich gar nicht schätzen, aber vielleicht 600, 700, vielleicht 1000.
Ja, das ist schon was Besonderes. Wir hatten gestern beim Training noch kurz gehört, das wird so mit 500 Zuschauern plus gerechnet. Frühzeitige Anreise wird empfohlen. Und wenn jetzt auch noch aus Dortmund so viele Fans mitkommen, dann wird die Postheide wieder rappelvoll werden. Und das macht unheimlich Spaß. Also jeder, der da draußen steht, der ist noch mal so eine extra Motivation für einen als Spieler auf dem Platz. Und man meint gar nicht, oder man kann sich als Außenstehender das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie sehr das einen als Spieler pusht, wenn draußen die Ränge voll sind, der ganze Parkplatz ist voll, das ganze Viertel zugeparkt. Also das ist schon was Besonderes und das gibt einem nochmal so die extra letzten 5%.
Ja, und wie du schon sagst, wenn man die Erfahrung auch kennt, so wie ihr sie als Mannschaft schon gemacht habt, dann weißt du ja auch schon so ein bisschen, was dich erwartet. Ist das vielleicht auch was, ihr habt ja auch viele junge Spielerinnen, wo das für die vielleicht nochmal, vielleicht auch, weiß ich nicht, was ist, wo du das als ältere Spielerin ein bisschen weitergeben musst, was da jetzt erwartet wird oder was da auf die zukommt, weil es einfach von dem ganzen Drumherum ein bisschen was anderes ist?
Ja, es sind natürlich ganz andere Vorzeichen und äußere Einflüsse als bei einem normalen Ligaspiel. Aber als ältere, erfahrene Spielerin geht man vielleicht doch schon mal hin und sagt, seid ganz cool, lasst euch davon nicht verunsichern, nehmt das auf, saugt das alles auf, saugt die Emotionen auf und spielt einfach frei auf. Wir können nur gewinnen mit den Zuschauern im Rücken.
Und das hat ja gegen Bochum so auch schon geklappt. Wie sieht denn bei euch so die Vorbereitung aus? Macht ihr zum Beispiel eine Videoanalyse? Gibt es sowas bei euch?
Ja, wir machen Videoanalyse. Wir zeichnen unsere Spiele regelmäßig auf. Und im Anschluss werden die dann analysiert. Also nicht komplette 90 Minuten, aber einzelne Szenen daraus schauen wir uns schon an. Und versuchen dann daraus für die kommenden Spiele Schlüsse zu ziehen, was können wir besser machen, wie können wir besser stehen, wie können wir besser gegen den Ball agieren. Das machen wir schon.
Und auch den Gegner dann?
Meist gibt es leider von den Gegnern wenig Videomaterial. Ist auch so ein bisschen der Liga-Zugehörigkeit geschuldet. Es wird wenig aufgezeichnet und es gibt kaum irgendwas live zu sehen. Und vom BVB haben wir jetzt auch keine Videos. Wir wissen da jetzt nicht genau, wie die spielen, aber das lassen wir dann einfach auf uns zukommen und glauben da an unsere eigenen Stärken.
Das ist ja auch gut so. Am Ende, wenn man gut genug ist, braucht man sich ja auch nicht am Gegner orientieren. Lass uns mal ein bisschen in eure Saison einsteigen. Ihr habt jetzt am Wochenende bei Fortuna Köln gespielt. Sehr ärgerliches Spiel, glaube ich, nach 73. Also für die, die es nicht wissen, erzähle ich es jetzt einfach gerade noch mal nach 73 Minuten mit 1-0 in Führung gegangen und dann in den letzten 10 Minuten noch 3 Dinger bekommen und dann eben doch noch unglücklich verloren. Was war das für ein Spiel? Was habt ihr da mitgenommen für euch?
Extrem ärgerlich. Muss ich mir auch so ein bisschen den Hut mit aufziehen. Wir haben dann ein bisschen zu sorglos nach der Führung gespielt, standen auch leider ein bisschen zu offen. Und dann, hier und da ein individueller Fehler. Im Vorfeld wurden dann Großchancen nicht verwandelt. Und im Endeffekt kann man das Resümee sehen, dass wir uns da eigentlich selber geschlagen haben. Nicht Fortuna hat uns geschlagen, sondern wir haben uns selber geschlagen. Aber es war ansonsten wirklich 75 Minuten lang eine extrem gute Partie von uns. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert und das gibt Mut für die kommenden Aufgaben.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann ja was trotzdem irgendwie Rückenwind geben kann, oder? Also auch wenn das Ergebnis jetzt vielleicht nicht so gut war.
Ja, das Ergebnis ist schlecht, muss man nicht drüber reden. Aber die Art und Weise, wie wir bis zur 75. gespielt haben, war super. Mit eins der besten Saisonspiele, was so das Spielerische gegen den Ball auch anging. Von daher umso ärgerlicher. Aber davon lassen wir uns nicht runterziehen.
Ja, das wollte ich natürlich auch nicht bezwecken. Dieses Jahr, glaube ich, wenn man schaut, 5 Pflichtspiele habt ihr gemacht bis jetzt. 4 gewonnen, das war jetzt die erste Niederlage sozusagen. Also man könnte sagen, in diesem Jahr läuft es eigentlich jetzt ganz gut für euch, oder so, seit dem Rückrundenstart?
Ja, auf jeden Fall. Also macht einen als Spieler dann natürlich umso glücklicher. Und man sieht, die Arbeit trägt Früchte. Das ganze Training, es zahlt sich aus. Da waren jetzt auch wirklich sehr gute Gegner dabei, die wir geschlagen haben. Und so macht es dann einfach Spaß. Und jetzt diese eine Niederlage, die wird uns jetzt nicht aus der Bahn bringen.
Und ist das was über die Saison, weil du gerade sagtest, man sieht, das Training zahlt sich aus und die Entwicklung, wo vielleicht auch eure Trainerin Annabelle Jäger, die ja vor der Saison durchgestartet ist bei euch, auch so ihre Rolle spielt? Oder wie bewertest du gerade so ein bisschen eure Entwicklung?
Ja klar, die haben natürlich, oder das ganze Trainerteam hat natürlich einen großen Anteil daran, dass wir uns so weiterentwickelt haben. Wenn man das nochmal vergleicht, so in der Hinrunde, Da haben wir gegen Leverkusen, in Leverkusen, mit eins der ersten Meisterschaftsspiele, 4 Tore kassiert und waren absolut chancenlos. Und jetzt in der Rückrunde, zu Hause haben wir 1-0 gegen die gewonnen und hätten auch noch höher gewinnen können. Da sieht man dann, da ist schon eine Entwicklung passiert und die führt, also die geht auch noch weiter. Wir sind auch noch lange nicht am Ende. Es gibt immer noch was zu verbessern. Aber ja, das Trainerteam hat da großen Anteil dran. Wir mussten uns auch alle erstmal untereinander finden und zusammenwachsen. Und das dauert oftmals halt auch seine Zeit. Und ich bin der Meinung, wir haben uns jetzt alle, Trainerteam, Mannschaft, der Staff noch drumherum, wir sind auf einem guten Weg, wir haben uns gefunden und wir wissen jetzt, worauf es ankommt.
Ja, das ist dann immer diese Geduld, die im Fußball keiner hat, ne? Dann hat man irgendwie die ersten 2 Spiele verloren oder so und schon köchelt es überall, ne? Wie ist das so für dich, die Annabelle, eure Trainerin, die war ja auch deine Mitspielerin früher. Du hast viele Spiele mit ihr gemeinsam auf dem Feld gestanden, dass die jetzt so deine Trainerin ist. Auch ein bisschen ungewöhnlich dann manchmal, oder?
Ja, also wie du sagtest, wir haben viele Jahre zusammengespielt, viele Siege eingefahren, viele Erfolgserlebnisse gehabt, aber auch viele, viele Rückschläge zusammen verkraften müssen. Aber ich kann nur sagen, ich freue mich, dass sie jetzt unsere Trainerin ist. Sie hat Ahnung, sie hat selber alles erreicht, sie kann viel weitergeben, viel Wissen, viel Erfahrung und es macht Spaß. Und
war das früher schon abzusehen, dass sie dann eure Trainerin wird vielleicht?
Sie hatte ja schon vor geraumer Zeit, ich glaube 2020 müsste es gewesen sein, ihre Fußballschuhe selber an den Nagel gehängt und hat dann angefangen, Trainerschein zu machen, mal hier, mal da hospitiert und hatte dann zwischendurch auch oder ausschließlich Männer trainiert. Ich hätte gedacht, irgendwann, ja, wird sie höchstwahrscheinlich Trainerin bei Arminia werden. Aber dass es so schnell gekommen ist, das kam dann doch ein bisschen überraschend. Aber ja, umso schöner, dass es geklappt hat. Damit haben wir ja auch jemanden, der sich hier mit dem Verein und der Region absolut identifizieren kann.
Ja, das, glaube ich, kann ich auch bestätigen. So 1-2 Mal hatten wir auch schon Kontakt über die Saison, wenn mal irgendwelche Videodrehs oder Shootings anstanden oder so. Man merkt echt immer, die brennt so richtig dafür. Also auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, sehr, sehr angenehm. Wir haben eben über das Spiel gegen Fortuna Köln gesprochen. Die sind gerade 2., ihr 5. Habt jetzt quasi ein bisschen die Chance verpasst, einen Punkt draus zu machen. Jetzt sind es wieder 7 auf die Vizemeisterschaft, die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bringt in eurer Liga. Was, also ist jetzt so ein bisschen der Westfalenpokal auch eure Chance, die Saison noch zu retten? Oder habt ihr auch in der Liga noch eure eigenen Ziele für die letzten 8 Spiele?
Also wir wollen so hoch in der Tabelle die Saison beenden, wie es geht. Also 2. oder 3., das wäre schon das Ziel. Das sollte auch erreichbar sein. Wir haben ja noch 8 Spiele, wie du sagtest. Da ist definitiv noch viel möglich. Und ja, der Westfalenpokal, der ist so ein Add-on, so ein Bonbon. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der für den DFB-Pokal qualifiziert. Also der Gewinn des Landespokals, der sorgt dafür, dass wir dann nächste Saison auch im DFB-Pokal spielen dürfen. Und das ist natürlich ein Ziel von uns. Also wer möchte da nicht spielen? Das sind auch immer Highlight-Spiele, die ja auch in der Vergangenheit schon mal hier in der Schüko-Arena stattgefunden haben. Und das ist für jede Spielerin ein absolutes Highlight und ein Ziel.
Wir sitzen ja hier auch gerade in der Schüko-Arena, in der Loge von DMG Mori, gucken hier so ein bisschen aufs grüne Gras. Deshalb, Grit hat gerade schon einmal so kurz so ein bisschen wehmütig auf den Rasen geschaut. Du hast es schon angesprochen. Einmal Halbfinale war dabei, 2-mal Achtelfinale. Viele Bundesligisten schon ausgeschaltet auf den ganzen Wegen. Also so DFB-Pokal ist dann schon auch noch mal was man so ein bisschen im Kopf hat, wo man sagt, ey, da möchte ich noch mal hin, oder?
Ja, total. Das waren immer absolut klasse Spiele. Wir durften viele davon hier auch in der Schüko-Arena spielen. Das ist absolut besonders, da kriege ich, wenn ich jetzt drüber spreche, auch wieder Gänsehaut. Und ja, was wir da vor 4 Jahren gegen Sand abgeliefert haben und als wir dann im Halbfinale standen gegen Wolfsburg, das sind Spiele, die wird man sein Leben lang nicht vergessen. Und davon wird man auch immer noch erzählen, auch in vielen, vielen Jahren noch.
Gibt's da so das eine Spiel, wo du sagst, das war der absolute Wahnsinn, das ist so die Nummer eins der Spiele, die ich gemacht habe?
Da muss ich ein bisschen überlegen. Ich kann mich schwer entscheiden zwischen dem Viertelfinale gegen Sand, was wir ja nach Rückstand noch gewonnen haben. Leider während des Lockdowns vor 4 Jahren. Sonst wären wahrscheinlich auch noch ein paar Zuschauer da gewesen. Aber das Halbfinale danach gegen Wolfsburg, das war auch ein Highlight-Spiel. Nur leider war das Ergebnis dann nicht mehr so gut. Beide waren oder sind immer noch unvergessen. Und da erinnere ich mich gerne dran zurück.
Aber trotzdem ja auch mega schade, dass es dann so im Lockdown war. Ne? Ich kann mich dran erinnern, gegen Wolfsburg war ich auch da. Ja, da war halt alles abgesperrt. Ne? Draußen vorm Zaun standen irgendwie noch ein paar, die sich dann mit dem Fahrrad da auf den Weg gemacht haben.
Ja, aber genau.
Sonst war es echt für so einen großen Gegner eigentlich echt total schade. Ne?
Ja, es standen sogar ein paar Leute im Gebüsch und haben durch den Zaun gelugt und das Spiel verfolgt. Aber ich glaube, wenn Zuschauer erlaubt gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich hier auch vielleicht die alte Haupttribüne gut füllen können.
Ja, da bin ich fest von überzeugt. So DFB-Pokal-Halbfinale, das hat man ja nicht alle Tage. Passt so ein bisschen in die Arminia-Geschichte der letzten 5 bis 10 Jahre, dass so der größte Erfolg bei den Männern wie auch bei den Frauen hat dann stattgefunden, wo irgendwie alle ein bisschen in die Röhre geguckt haben.
Leider,
so ist es, genau. Wir haben jetzt viel über die aktuelle Situation gesprochen. Ich habe aber eben auch schon mal angekündigt, wir wollen natürlich noch ein bisschen über Frauenfußball generell die Entwicklung sprechen. Du als Spielerin kannst uns ja sicherlich auch noch mal einiges dazu erzählen. Bevor ich das tue, möchte ich aber einmal in unseren kleinen Werbeblock gehen. Und zwar präsentiert in dieser Saison die Sparkasse Bielefeld unseren Arminia-Podcast, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und bei der Sparkasse in Bielefeld arbeiten natürlich sehr viele Arminia-Fans. Und ich habe auch da vorher wieder angekündigt, wer heute im Podcast zu Gast sein wird. Du warst natürlich auch dort nicht unbekannt. Wir kommen gleich auch drauf, warum das so war. Seit dieser Saison haben eben dann die Mitarbeitenden der Sparkasse Bielefeld immer die Möglichkeit, dir auch Fragen zu stellen. Und ich habe welche bekommen, zum Beispiel von Heike Bethner, die du, glaube ich, bestens kennst, die schon seit 16 Jahren bei euch ehrenamtlich engagiert ist. Das ist richtig, ne? Und die möchte zum Beispiel wissen, welche Höhepunkte es für dich bis jetzt in deiner Laufbahn gab und welche schwierige Situation vielleicht auch. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen das Highlight-Spiel vielleicht schon genannt. Gab es vielleicht auch so einen Tiefpunkt?
Wenn ich mich so zurückerinnere, dann sind Tiefpunkte sportlicher Natur natürlich Abstiege, die besonders wehtun und besonders im Gedächtnis bleiben. Nun haben wir jetzt schon, oder ich habe schon 2 erleben müssen. Einen sehr knappen vor vielen Jahren, da fehlt es am Ende an einem Punkt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es nochmal einen Abstieg in der Quarantänezeit, also sozusagen auf dem Sofa, der auch nicht schön war. Das würde ich sagen, das sind so die Tiefpunkte gewesen.
Da wollen wir die schnell abhaken.
Ja.
Wir haben natürlich noch hoffentlich viele gute Gesprächsthemen heute. Dann hat Stefanie Tölke gefragt von der Sparkasse Bielefeld. Auch sie geht regelmäßig auf die Alm und zu euch an die Postheide und möchte gerne wissen, ob du dir vorstellen kannst, nach deiner aktiven Karriere, was hoffentlich noch lange dauern wird, denn dann auch mal als Trainerin zu arbeiten.
Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch wenig Gedanken drüber gemacht, weil ich auch immer verdrängt habe, dass es irgendwann mal als Spielerin in der aktiven Zeit ein Ende finden kann. Aber ich finde, so abwegig ist das gar nicht. Vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Cheftrainerposten in naher Zukunft, aber vielleicht als Co-Trainer, als Unterstützung könnte ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, könnte da, glaube ich, viel, viel weitergeben, was ich so erlebt habe.
Vielleicht braucht Annabelle ja noch mal eine ehemalige Mitspielerin an ihrer Seite.
mal schauen.
Wäre das vielleicht eine Idee. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch mal also an die Sparkasse Bielefeld und an ihre Mitarbeitenden, dass die uns immer fleißig die Fragen einschicken. Und herzlichen Dank auch noch mal daran, dass ihr in dieser Saison den Arminia-Podcast präsentiert. Grit, ich habe es gesagt, wir wollen mal ein bisschen über die Entwicklung des Frauenfußballs sprechen. Und eine Sache, die jetzt natürlich auch auf der Hand liegt, wenn wir mal Montag uns das Duell anschauen, ist überhaupt die Struktur der Vereine, wie sie denn aufgestellt sind. Also jetzt spielen wir gegen den BVB oder ihr gegen den BVB, die ihre Frauenmannschaft vor ein paar Jahren neu gegründet haben. Im Westfalenpokal-Viertelfinale war zum Beispiel auch noch die Mannschaft des FC Schalke dabei, die auch erst seit ein paar Jahren am Spielbetrieb teilnimmt. Dafür verschwinden Mannschaften wie zum Beispiel der SC Sand, gegen die ihr damals im Viertelfinale gespielt habt, immer mehr so ein bisschen von der Landkarte. Also es tauchen immer mehr die Vereine auf, die im Männerfußball eben auch in den oberen Ligen spielen. Ist das eine Entwicklung, die man auch jetzt abseits der Namen an irgendwas so ein bisschen festmachen kann?
Wie du schon sagtest, es ist auffällig, dass Vereine, die keinen Männerverein im Hintergrund haben, dass die immer weiter auch nicht mehr sportlich mithalten können, weil höchstwahrscheinlich auch finanzielle Mittel fehlen oder Trainingsbedingungen nicht stimmen. Wenn ich mir eine Mannschaft angucke wie Schalke oder den BVB, die haben Trainingsplätze, da können andere Vereine können dann nur träumen, dass das vielleicht mal deren Ort ist, wo Meisterschaftsspiele ausgetragen werden. Also da sind die Trainingsbedingungen und das Ganze drumherum viel, viel besser aufgestellt. Und ich glaube auch, dass das auch so ein Punkt ist, wo dann irgendwann der Faden verloren wird oder man nicht mehr hinterherkommt, weil die Bedingungen woanders oder die Trainingsmöglichkeiten viel, viel besser sind als jetzt vielleicht bei einer Mannschaft wie im SC Sand, wo kein Männerverein hintersteht, oder auch Turbine Potsdam ist ja auch so ein aktuelles Beispiel.
Und ist das eine Entwicklung, die dann ja aber eigentlich positiv ist, weil das ja auch wenn dann die kleineren oder die reinen Frauenvereine verschwinden, ist trotzdem heißt das, die Bedingungen ja besser werden, oder?
Das kann man so sehen. Aus Traditionssicht ist natürlich sowas wie Turbine Potsdam eigentlich aus dem Frauenbereich gar nicht wegzudenken. Und das macht es eigentlich, das ist eigentlich sehr schade, dass das da aktuell oder dass es letzte Saison so bergab ging und dann im Abstieg gegipfelt ist.
Also das Traditionsfußballherz, das blutet so ein bisschen.
Ja,
aber
genau.
Wenn man ein bisschen auf die Trainingsbedingungen schaut, auf die infrastrukturellen Bedingungen für so einen Spieltag, höre ich trotzdem raus, ist das ja eine Weiterentwicklung im Grunde genommen, ne? So ein bisschen.
Ja, das kann man schon so sagen.
Nimm uns doch mal mit. Ich fange mal für viel, weil ich glaube, dass viele, die heute zuhören, das auch nicht so hundertprozentig wissen, will ich noch mal ganz quasi bei den Wurzeln anfangen. Wie sieht denn eigentlich so ein Tag bei euch aktuell aus? Wie sieht ein Tag bei dir aus und wie sieht eine Trainingswoche bei euch aus? Also du bist jetzt gerade, bevor wir hier aufnehmen, Mittwochnachmittag in der Schüko-Arena, kommst du von der Arbeit.
Genau,
so. Ja. Genau, was zum Beispiel jetzt in der dritten Liga Männer nicht so wäre. Da würden die auch von der Arbeit kommen, aber das wäre deren Training. Also wie sieht da so ein bisschen dein Alltag aus?
Ich kann, für mich gesprochen, ich stehe morgens auf, fahre meistens zur Arbeit, bin dann da von, ich sag mal, roundabout 8 oder 9 bis kurz vor Training, dann circa 17, 18 Uhr mache ich mich dann auf in Richtung Trainingsplatz. Dann trainieren wir noch 1,5 Stunden. Dann ist vielleicht wie auf dem Dienstag noch unsere Physiotherapeutin da. Dann geht man im Anschluss des Trainings noch dahin. Und dann ist der Tag so nach vielen, vielen Stunden, meist mehr als 12, dann auch vorbei für mich. Also es ist schon, es sind schon lange Tage, man arbeitet viel, man kann sich leider oftmals sehr wenig dann auf die Trainingseinheit vorbereiten. Also Manche Profis gehen vorher vielleicht noch ein bisschen in den Kraftraum oder fangen schon mal an mit den Übungen etc. Das ist dann ja für mich beispielsweise gar nicht möglich, weil ich vorher noch Vollzeit am Arbeiten bin.
Und wie oft trainiert ihr in der Woche normalerweise?
Wir trainieren immer dienstags, donnerstags und freitags auf dem Platz und mittwochs gehen wir noch ins Fitnessstudio und haben da einen Plan, was wir erledigen sollen.
Also jede für sich, nicht gemeinschaftlich.
Genau, jede für sich, weil halt viele arbeiten müssen. Dann haben wir aber auch Studenten oder Schülerinnen dabei, die könnten dann vielleicht auch mal ein bisschen früher oder ja, später gehen. Der Mittwoch ist dann ja so ein bisschen flexibel gehalten, dass jeder es noch gut mit Arbeit und Schule, Studium verbinden kann.
Und wohnen dann auch alle in Bielefeld oder gibt es welche, die so ein bisschen in der Umgebung wohnen? Wie sieht das so bei euch aus in der Mannschaft?
Das ist eigentlich ziemlich geteilt. Also ich glaube, so die Hälfte wohnt hier in Bielefeld und Umgebung. Aber auch einige gibt es, die kommen von etwas weiter weg und fahren dann teilweise sogar eine Stunde zum Training. Also die haben dann etwas weitere Wege natürlich als die, die hier direkt in der Stadt wohnen.
Jetzt bist du ja schon ganz, ganz viele Jahre bei Arminia. Das ist schon deine 11. Saison. Natürlich auch der Grund, warum ich dich ausgesucht habe für den Podcast hier, als quasi Vereinsurgestein. Was hat sich denn bei uns in den letzten 11 Jahren, seitdem du hier angefangen hast, verändert, wenn wir jetzt über Trainingsbedingungen, Zeiten, sowas alles sprechen?
Da hat sich extrem viel getan. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, hatten wir noch unsere Trainingseinheiten und unsere Spiele an der Schillerstraße, das ist ein Kunstrasenplatz, der damals auch sehr modern war und ein guter Kunstrasen, mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen. Dann sind wir ja im Laufe der Zeit immer weiter aufgestiegen. Von der Westfalenliga waren wir dann irgendwann ganz plötzlich auf einmal ein Zweitligist. Dann mussten die Spieler auf Rasen ausgetragen werden. Das war eine Vorgabe vom DFB. Kunstrasen nur mit einer Ausnahmegenehmigung. Der musste dann auch bestimmte Kriterien erfüllen. Hat unser leider nicht. Deshalb war dann immer die Suche nach einem vernünftigen Rasenplatz, auf dem wir spielen können. Haben dann unsere Heimspiele eine Zeit lang in Quelle, ich glaube beim TuS Quelle, ausgetragen. Und ja, muss man leider sagen, sind immer von Rasenplatz zu Rasenplatz hier in der Umgebung gezogen, weil wir keinen eigenen hatten. Dann waren wir mal beim TuS Asemissen und durften da trainieren. Wir haben in Oerlinghausen an der Schule ist es trainiert auf dem Rasen. Teilweise sogar auch im Tierpark Olderdissen. Das glaubt uns jetzt eigentlich keiner mehr so wirklich. Neben den Bisons und den Streichelziegen. Traurig aber wahr. Und irgendwann wurde dann in der Windflöte dieser alte Ascheplatz aufgekauft. Und da wurde dann für uns eine Heimat geschaffen mit einem super tollen Hybridrasen, mit einem Vereinsheim, mit coolen Kabinen, die wir selber gestalten durften und dann natürlich auch sehr schwarz-weiß-blau angehaucht sind mittlerweile. Und da haben wir dann im Sommer 2019 unser Quartier dann bezogen und seitdem trainieren und spielen wir da und haben da unseren eigenen Platz und ein Stückchen Kunstrasen haben wir da auch noch hinbekommen. Also es hat sich schon echt richtig viel getan.
Das stimmt. Und wie du gesagt hast, ihr habt auch selbst richtig angepackt. Genau, die Gestaltung der Kabinen gehört dazu, aber ja auch vieles drumherum. Da in der Edi-Medien-Arena ist ja auch so ein bisschen aus der Abteilung selbst heraus entstanden. Da kann man ja auch ordentlich stolz drauf sein, ne, dass man sich jetzt sowas geschaffen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch regelmäßig Garteneinsätze. Dann schneiden wir zusammen als Mannschaft die Sträucher, die Bäume, dann wird Rasen gemäht, dann wird Laub gefegt, also alles, was so anfällt. Wir packen da alle gemeinschaftlich an und sorgen dafür, dass es da schön schnuckelig ist.
Und wie sieht's mit den Trainingsbedingungen aus? Jetzt haben wir natürlich über die Spielstätte gesprochen. Hattet ihr auch damals schon dreimal die Woche Training plus Fitnessstudio? Hattet ihr schon ein so professionelles Trainerteam? Wie hat sich das alles so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren?
Auch das hat sich verändert. Wenn ich mal zurückdenke, Fitnessstudio, das war lange Zeit auch gar nicht möglich. Entweder man hat es privat auf eigene Kosten selber gemacht oder gar nicht. Das ist dann aber auch in den letzten Jahren uns ermöglicht worden, dass wir da jetzt regelmäßig frei trainieren dürfen, zu jeder Zeit auch hin dürfen. Und ja, auch sowas wie, du hast es angesprochen, Trainerteam, das hat sich natürlich dann auch entwickelt. Irgendwann gab es dann einen Co-Trainer, dann gab es einen Torwarttrainer. Zwischenzeitlich hatten wir noch Athletiktrainer, die mit uns dann wirklich gezielt Einheiten gemacht haben, wo wir wirklich nur auf Beweglichkeit, Athletik trainieren. Das gab es am Anfang hier auch alles gar nicht.
Und es ist irgendwie auch ganz spannend, das als Spielerin alles so mit zu begleiten, oder?
Jo.
Also jetzt so an deiner Stelle?
Ja, also vieles ist dann auch erstmal neu und man muss sich dran gewöhnen, was vielleicht andere, die von anderen Vereinen kommen, schon kannten. Aber ich sag mal, der Erfolg oder dann der Fortschritt gibt dem Ganzen dann ja auch recht. Und wenn man sieht, wie man sich dann selber noch weiterentwickelt, wie man athletischer wird, fitter wird, schneller wird, weiß man dann, es lohnt sich.
Und wenn du jetzt diese Anfangszeiten kennst, wo du dann ja mit noch nicht mal 20 zur Arminia gekommen bist und die Trainingsbedingungen ja beschrieben hast, dann musstet ihr immer hier und da mal hin und kein Zuhause und dann nicht so ein professionelles Training. Und jetzt vergleichst du das mit heute. Findest du es dann manchmal fast ein bisschen schade, dass du schon 30 wirst dieses Jahr und wärst du jetzt nicht lieber noch mal 16 und würdest noch mal das quasi als Start nehmen sozusagen, diese Bedingungen?
Wenn ich könnte, dann würde ich gerne mal 16, 17 sein und das alles zum jetzigen Zeitpunkt mitnehmen, weil das sind schon wirklich Meilensteine, die da erreicht wurden. Und ja, einfach schade, dass ich schon so alt bin, aber ich habe es jetzt ja wenigstens die letzten paar Jahre noch mitnehmen dürfen und hat mich gefreut, dass ich wenigstens noch die paar Jahre erleben durfte.
Naja, wir müssen jetzt auch keinen Abgesang machen. Also so alt bist du ja jetzt nur auch noch nicht. Aber trotzdem, ja, kann ich mir das manchmal vorstellen. Und trotzdem, du hast es gerade angesprochen, also ich meine, das macht natürlich auch Spaß im Team, sich so ein bisschen sein Zuhause da zu pflegen und sich in eine Kabine zu setzen, die man selber zusammengebastelt hat. Und gibt es trotzdem manchmal noch so diesen Wunsch, dass man sagt, boah, aber dass wir das halt überhaupt alles immer noch selber machen müssen, neben Arbeit, neben Training, neben den Spielen, die auch teilweise ein bisschen weiter weg sind. Also wünscht man sich da dann vielleicht trotzdem noch eine viel weitere Professionalisierung der Bedingungen bei euch, so als Spielerin?
Es wäre schön, aber jetzt für mich persönlich, wenn ich sehe, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, kann man einfach nur dankbar sein für das, was uns ermöglicht wurde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wasche dann meine Trainingsklamotten lieber noch selber, anstatt die dann von irgendwem waschen zu lassen. Das sind alles jetzt, würde ich mal behaupten, nur noch so kleine Add-ons. Aber das ist kein Must-Have. Das schafft man, glaube ich, noch selber.
Und wie sieht es zum Beispiel bei den Spielen aus? Jetzt habt ihr ja, weil ihr in der Regionalliga spielt, nicht mehr so allzu weite Fahrten, aber es sind ja schon noch mal ein paar, wo man ein paar Stunden unterwegs ist. Macht ihr das immer alles am Spieltag? Wie sieht da so euer klassischer Spieltagsablauf aus?
Also in der Regionalliga West sind die ganzen Auswärtsfahrten auf NRW beschränkt. Das schafft man auch alles an einem Tag. Also es sind alles Eintagestouren. Wir treffen uns dann morgens immer an der Postheide, an der Edimedien-Arena und packen dann alle Materialien, die wir so benötigen, in Bus ein, steigen dann alle zusammen ein und fahren los, sind dann meist so anderthalb Stunden vor Spielbeginn am Ziel, dass wir uns dann in Ruhe vorbereiten können, nochmal uns den Platz angucken können, auf dem wir spielen. Dann wird sich auch schon umgezogen, dann gibt es Ansprache und dann geht's raus zum Aufwärmen. Und ja, diese ganz weiten Fahrten, wie man sie in der zweiten Liga hatte, die haben wir ja zum Glück aktuell nicht. Da kann es dann schon mal sein, dass man eine Zweitagestour machen muss. Sprich, Samstag Nachmittag steigt man dann in den Bus, fährt nach Berlin. Was hatten wir noch? München. Und muss dann da übernachten und spielt am nächsten Morgen dann recht früh schon, 11 Uhr sind die Spiele dann, die als Zweitagestour angesetzt sind, damit man dann auch noch zu einer humanen Uhrzeit nach Hause kommt, weil ja am nächsten Tag alle arbeiten oder zur Schule gehen.
Ist eigentlich auch krass, ne? Wenn man jetzt so drüber nachdenkt oder so mal sich vor Augen führt, dann hast du einen Vollzeitjob, dann machst du nach dem Job abends immer noch Training, bis auf einen Tag in der Woche, bis auf den Montag. Dann hast du am Wochenende diese Zwei-Tagestour, jetzt mal im Extrembeispiel, wenn wir jetzt die aktuelle Regionalliga-Saison nehmen, dann vielleicht Sonntag mal so einen ewig langen Tag, wenn man dann mal 3 Stunden irgendwo hinfährt. Da bleibt ja vom Leben auch nicht mehr so viel über, ne? Da ist dann Fußball irgendwie so das allumfassende Thema, ne?
Das ist schon sehr vereinnahmend und sehr zeitaufwendig. Aber es gab auch Zeiten, da war das noch schlimmer. Da haben wir jeden Tag trainiert, bis auf einen in der Woche und hatten dann diese 2 Tagestouren. Also von daher ist alles okay aktuell.
Und wenn du jetzt so ein bisschen rüberblickst zu den Männern, die ja, wie gesagt, in der Ligenhöhe quasi in derselben Liga spielen, auch in der dritthöchsten, so wie er ja auch, und dann deren Bedingungen sieht und was da dahinter steckt und dass sie das natürlich eben auch als ihren Vollzeitberuf ausführen können, guckt man dann da manchmal ein bisschen neidisch rüber oder wie betrachtet, also ist Neid überhaupt das richtige Wort oder man muss ja nicht die beneiden, man kann ja vielleicht sich selber einfach das Gleiche wünschen. Weiß nicht, wie gehst du damit so um? Oder macht man sich da gar keine Gedanken drum? Ist das jetzt eigentlich Quatsch von mir?
Ach so, so richtig beneiden kann man es nicht nennen. Ich muss ehrlich sein, ich wüsste gar nicht, was ich am Tag so machen sollte, wenn ich keine Arbeit oder keinen Job hätte. Das ist manchmal so die Frage, die ich mir stelle. Also, was macht denn ein Profi außer dem Training so am Tag? Also, das ist eher dann so andersrum gedacht. Weil für mich ist es einfach normal, zur Arbeit zu gehen. Hab das immer schon so gemacht. Und Fußball ist mein Hobby und es ist nicht mein Job. Und von daher kann ich da gar nicht sagen, dass ich irgendwen aus dem Männerkader beneide oder gerne an deren Stelle wäre. So ein bisschen mehr Freizeit manchmal, okay, das wäre schon schön. Aber ich würde nicht tauschen wollen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt daran, dass du so viel mit Arbeit und Fußball verbracht hast die letzten Jahre, dass du ja auch gar nicht mehr weißt, was man eigentlich sonst noch machen kann. Aber das wäre jetzt ein bisschen sehr gehässig von mir. Trotzdem hat sich ja der Frauenfußball nicht nur bei euch weiterentwickelt, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung und bei vielen anderen Vereinen. Wie siehst du uns denn im Vergleich? Du hast ja auch Kontakt zu anderen Vereinen bei euch in der Liga, du schaust mal woanders rein. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dann kommen so Vereine wie der BVB oder Schalke, die so ein bisschen late to the party sind und jetzt auch ihr Frauenteam groß aufbauen. Müssen wir uns als Arminia jetzt ein bisschen oder müssen wir ein bisschen befürchten, dass die uns auch noch weiter nach unten schieben? Oder siehst du uns eigentlich gerade ganz gut gewappnet, so auch im Vergleich der ganzen Frauenvereine?
Also Angst oder Sorgen mache ich mir da nicht, dass die uns irgendwann eine Liga runterschießen im Worst Case. Ich finde Frauenfußball bei Arminia, das ist schon seit vielen Jahren hier fester Bestandteil, auch schon lange, lange, lange vor mir. Wir waren da schon mit so Vorreiter. Jetzt BVB, Schalke sind alles so ein paar Nachzügler, kann man ja so sagen, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen. Der Frauenfußball hier hatte immer schon Stellenwert. Wir haben immer schon hier unsere Spots gehabt, wo man uns auch wahrnehmen konnte. Wir haben Trainingsmöglichkeiten. Uns wurde auch mal erlaubt, an der Friedrich Hagemann Meier.
Mann.
Friedrich Hagemann Straße zu trainieren, als bei uns der Rasen erneuert wurde. Also da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Wir sind schon ein etablierter Verein.
Und das soll sich natürlich noch weiter steigern. Nicht nur, dass du jetzt heute hier mal im Arminia-Podcast zu Gast bist, sondern auch wir haben uns natürlich ganz groß auf die Fahne geschrieben, das noch weiter aufzubauen und da natürlich noch mehr zu tun. Ich bin ja jetzt bei uns auch vor allem für die Social-Media-Plattform Marketing im weitesten Sinne angestellt. Und mein Part wäre dann ja sowas, genau wie jetzt heute, Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen rausschaut in die echte Welt, aber auch in die digitale Welt, dann ist die Sichtbarkeit von Frauenfußball schon oder erhöht sich immer mehr. Wie nimmst du das wahr und was glaubst du, wie wichtig ist das auch, um euren Sport noch mal weiterzuentwickeln?
Sichtbarkeit ist ein richtig gutes Stichwort. Wenn man sieht, wie viel Spiele mittlerweile auf Streaming-Plattformen live gezeigt werden, aber auch im Free-TV gezeigt werden, dann ist das im Vergleich zu 10 Jahren echt ein Riesensprung. Ich glaube, jetzt am Wochenende muss es gewesen sein, Wolfsburg gegen Bayern, so das Topspiel aktuell in der Frauenbundesliga. Er lief, glaube ich, in der ARD so, oder ZDF, aber auch auf The Zone. Und da haben, ich glaube, 2 Millionen Leute eingeschaltet.
Ach, ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht rausgeschaut.
Oder noch mehr sogar. Das war Marktanteil irgendwie um die 15%. Das sind ja Zahlen, die waren vor vielen Jahren utopisch. Und Social Media ist da auch ein gutes Stichwort. Viel wird da ja auch aktuell gedreht, gemacht, hochgeladen, gepostet. Wir haben uns da auch mal selbst auf die Fahne geschrieben Anfang des Jahres. Komm, wir machen mal ab und zu ein lustiges Video oder laden mal ein bisschen mehr hoch, nehmen die Follower ein bisschen mit in den Spieltag zum Beispiel oder auch mal Einblicke aus dem Training.
Ein sehr lustiges Reel, was ich noch empfehlen kann über Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball. Wer das noch nicht gesehen hat, grandios. Ja. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht, als ich es gesehen habe. Also da mal vorbeischauen. Ne? Facebook-Seite gibt es auf jeden Fall. Instagram-Seite @aminiafrauen. Da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Follower. Da kann man auf jeden Fall noch ganz gut was sehen.
Da geht noch
was. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Das war das eigentlich, was ich sagen wollte. Auch da ja, Social Media wird ja auch immer wichtiger und auch da versuchen wir dann so ein bisschen Präsenz zu zeigen, ist vielleicht die letzten Jahre nicht so da gewesen, aber wir finden da ja auch immer mehr Platz und Räume auf dem Kanal der Männer und ja, hier auch im Stadion wird ja immer wieder Werbung gemacht für unsere Spiele am Spieltag der Männer, also da hat sich auch schon viel, viel getan.
Und ich merke ja daran, dass du sofort die Einschaltquoten parat hast, dass es ja schon was ist, wo man auch so ein bisschen drauf achtet als Spielerin, oder?
Jo, ich hatte es aber auch online gelesen. Also es wurde, glaube ich, irgendwo online publiziert. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, wo. Aber da wurde dann auch noch mal die Awareness geschaffen. Hey, Leute, guckt mal, Frauenfußball interessiert doch Leute. Und zwar 2 Millionen auf dem Samstagnachmittag. Das ist schon mal eine Ansage.
Zeigt vielleicht einmal mehr, dass es gar nicht darum geht, was da gezeigt wird, sondern halt eben auch wo und wann. Ne? Das Interesse ist immer da und die Quote kommt dann schon. Ihr müsst es nur zeigen, genau. Nach dem Motto. Ne? Ja, auch du hast es gerade angesprochen, das ist ja vielleicht auch bei uns ganz spannend, weil du gesagt hast, auf dem Kanal der Männer. Das ist natürlich am Ende das Hauptthema unserer Social-Media-Kanäle. Wir versuchen aber natürlich eben auch viel von dem Vereinsleben drumherum abzubilden. Am Ende ist es eben auch ein Instrument, was natürlich am Ende finanziert sich über Eintrittskarten und was weiß ich, was eben noch alles dazugehört, weshalb die natürlich total im Fokus stehen. Aber das auch das schreiben wir uns auf jeden Fall oder möchten wir uns noch mehr auf die Fahne schreiben, dass es natürlich auch ein Kanal von Arminia Bielefeld ist und nicht nur von der Männermannschaft. Und deshalb haben wir uns auf jeden Fall fest vorgenommen, auch da für mehr Sichtbarkeit in der Zukunft zu sorgen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auch auf dich ganz persönlich schauen. Und da starte ich mal mit so 3 Fragen, die ich immer gerne bei uns im Podcast stelle, die ein bisschen damit zu tun haben, wie du mit dem Fußball eigentlich so assoziiert wurdest, also wie du mit dem so in Verbindung getreten bist. Kannst du dich noch an das allererste Spiel von dir in einem Fußballstadion erinnern?
Was ich geguckt habe?
Ja, genau.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern.
War es hier bei uns?
kann sogar sein. Ich erinnere mich noch dunkel an ein Spiel hier gegen Aachen. Da saß ich auf der Nordtribüne. Aber das muss schon ewig, ewig her sein.
Ich muss ja noch mal, du kommst ja aus Lippe.
Ja.
Das heißt, du bist so richtige Ostwestfalen-Lipperin quasi. Und bist mit Arminia aber schon auch immer aufgewachsen, ne?
Ja, dadurch, dass das hier der Verein in der Region ist, kommt man natürlich in Berührung. Fan, muss ich sagen, bin ich dann erst geworden, seitdem ich hier selber spiele.
Vielleicht fällt dir bei der zweiten Frage das schneller ein als bei dem Stadion. Was war denn dein erstes Fußballtrikot?
Bestimmt ein Deutschlandtrikot, weil die habe ich früher häufig geschenkt bekommen zu Weihnachten oder Geburtstag von meinen Eltern.
Und mit einem bestimmten Spieler drauf oder so, kannst du dich ja noch dran erinnern?
Ich glaube, einen Flock hatte ich nicht drauf, war ich aber auch nie wirklich ein Fan von, weil im Vereinsfußball war das dann aufgrund der Schnelllebigkeit mit den Spielern häufig dann vorbei und dann hatte man ein Trikot, aber der Spieler war schon lange über alle Berge beim nächsten Verein.
Das ist ja gut, dass es so treue Seelen wie dich gibt, wo das nicht passieren kann. Also,
ja, da wäre es nicht passiert.
Wenn ich mir ein Trikot mit Bänder hole, da geht auf jeden Fall nichts schief. Und was war so dein erstes fußballerisches Vorbild?
Auch das schwierig. Also was man als Kind natürlich oder ja, als ich glaube, das ist eine Antwort, die geben viele. Also wenn ich da so zurückdenke, jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, aber ein Spieler, den man gut findet, dann ein Cristiano Ronaldo, der für ja, Disziplin steht, der für Trainingsverrücktheit steht, der alles, was er mitbringt, schon als Vorbild angesehen werden kann. Aber ich wollte nie so spielen wie er.
Deshalb bist du ja auch Innenverteidigerin und er nicht.
Genau. Wenn es innenverteidigermäßig geht, dann muss ich sagen, ist so ein Sergio Ramos ein Vorbild, so wie er seine Mannschaft geführt hat, wie er hinten mit Leib und Seele verteidigt hat und wie er vorne die wichtigen Tore gemacht hat. Das ist schon beeindruckend.
Ich finde jetzt total spannend, dass du halt keine Frauenfußballerin genannt hast. Ist das was, weil zum Beispiel, als du eben noch ein bisschen jünger warst, die Sichtbarkeit noch nicht da war? Ist das was, was sich jetzt vielleicht ändert? Wenn ich jetzt eine 16-jährige Spielerin aus eurer Mannschaft fragen würde, dann hat die vielleicht schon weibliche Vorbilder?
Das kann gut sein. So, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann sind da noch so Namen wie Birgit Prinz, die vielleicht jedem ein Begriff ist. Aber dann hört es teilweise auch schon auf. Und ich glaube, wenn du heute jemanden fragst oder eine U-Spielerin, U17-Spielerin von uns, dann denke ich, ist da durchaus auch eine aktuelle Nationalspielerin dabei.
Und was glaubst du, wie wichtig ist das, dass zum Beispiel auch, naja, auch sportliche Vorbilder dann Frauenfußball aus dem Frauenfußball kommen und nicht aus dem Männerfußball?
Es ist dann, glaube ich, einfacher, diesem Vorbild nachzueifern, als es bei mir jetzt der Fall war. Ich glaube, es ist einfacher oder man kann sich da besser mit identifizieren.
Und vielleicht sagen die Nächsten ja auch schon bei den Vorbildern, es ist Grit Bender, weil die hat 11 Jahre bei Arminia gespielt oder vielleicht noch länger.
Oh, dann muss ich sagen, sucht euch ein anderes Vorbild.
Du hast ja selber, ich sage immer so ein bisschen, also eigentlich ist es eine Unverschämtheit, dass du quasi nicht so eine große Bühne bekommst wie ein anderer Großer, nämlich wie Fabian Klos. Ich sage immer, du bist quasi die Fabian Klos der Frauenabteilung bei uns so ein bisschen. Jetzt bei 11 Jahren, hast du schon mal mitgezählt, wie viele Spiele du gemacht hast schon für Arminia?
Einmal muss ich noch sagen, also zu Fabian Klos, da fehlt mir noch ganz, ganz viel. Der wird immer unerreichbar sein. Und was meine Spiele angeht, muss ich ehrlich sagen, kann ich dir leider auch gar nicht sagen. Es müssten schon einige sein, aber eine genaue Zahl habe ich nicht.
Was sind das so pro Saison? Ihr habt ja nicht ganz so viele Spiele wie die Männer, ne? Also so 25 Pflichtspiele, kommt das so hin mit Pokalen und so?
Das könnte durchaus passen. Ja, so 20 bis 30 könnte hinhauen.
Dann 11 Saisons, also 250 bis 280 oder so, irgendwo da
dann
so.
Hat man auch mal Verletzungen oder spielt ein halbes Jahr nicht, weil verletzt, krank etc., dann so 200 könnte schon hinkommen.
Ja, ich habe es dir schon mal gesagt, also irgendwann müssen wir mal einen Statistiker drauf ansetzen. Ich kenne mich jetzt in unserer Historie nicht so gut aus, aber bist du Rekordspielerin von Arminias Frauen?
Das müssten wir eigentlich mal Tobi fragen, Tobi Lison. Der hat da, glaube ich, einen besseren Überblick, weil der ist noch viel länger und noch viel, älter und hat da einen besseren Überblick.
Dann muss ich den noch mal fragen. Dann kann der mir vielleicht, das packen wir vielleicht, wenn er noch antwortet, hier noch mal hinten dran an den Podcast, dass ich ihm das einfach mal als Aufgabe stelle. Und dann kann er mir noch mal eine Sprachnachricht schicken. Und dann mache ich das für alle, die ihr jetzt gerade zuhört, packe ich das noch hinten dran und versuche, die Auflösung mitzuliefern. Das ist ja wirklich eine wahnsinnig lange Zeit. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Du wirst dieses Jahr 30. Wie lange machst du denn noch?
Ja, leider. Also sagen wir mal 29 plus, aber viel kommt, glaube ich, nicht mehr. Also irgendwann möchte man dann vielleicht auch mal Familie gründen oder auch mal ein bisschen was von der Welt sehen, was die letzten Jahre nicht so möglich war, weil man ja nicht in der Saison fehlen möchte. Und angepeilt ist jetzt erstmal noch die nächste Saison.
Ja, das ist ja schon mal wichtig. Also das beruhigt mich schon mal ein bisschen, dass du nächstes Jahr noch dabei bist. Du hast selber in Detmold, wir haben eben schon gesprochen, du kommst aus Lippe, hast, bevor du bei Arminia gespielt hast, beim SOS Piwizeide gespielt, in der Kreisliga so richtig, ne? Also auch das hast du ja quasi mit Fabian Kloß gemeinsam, dass du auch in der Kreisliga gestartet bist. Wie wahrscheinlich ist das, A, dass das überhaupt in deiner Spielergeneration, Spielerinnengeneration passieren konnte? Und B, kann das heute immer noch so passieren oder wird auch das immer unwahrscheinlicher?
Ich muss sagen, ich habe leider ein bisschen zu spät angefangen. Ich habe auch erst in der oder zur U17 mir einen Ruck gegeben, habe gesagt, so komm, ich gehe jetzt hier bei uns ins Dorf, ich gehe da jetzt in diese Mannschaft und fange jetzt an, mal richtig in einem Verein, in der Mannschaft zu kicken. Und also, dass ich so ein bisschen was mit dem Ball konnte, das wusste ich schon immer, aber dass es dann auch zu höherem gereicht hat, immer noch überraschend. Damals, wie du richtig gesagt hast, war der Sprung aus der Kreisliga in die Westfalenliga. Das war noch machbar, aber ich erinnere mich auch, ich glaube, ich hatte ein halbes Jahr am Anfang Muskelkater durchgehend, keinen Tag Pause, immer Muskelkater. Und tja, das ist dann irgendwann auch zu Zweitliga-Einsätzen gereicht hat, umso phänomenaler für mich persönlich. Damals, muss ich aber auch wirklich sagen, so viele NLZs oder überhaupt gute U-Mannschaften in der Umgebung gab es gar nicht. Da gab es vielleicht Herford und Gütersloh, aber immer der Aufwand, auch dahin zu fahren oder so, das wollte ich mir und meinen Eltern auch nicht antun. Und ja, von daher ist es dann dieser Weg geworden, über Umwege, ohne irgendwie eine gute Ausbildung genossen zu haben. Aber tja, dann war Fleiß und so ein bisschen Talent, haben mich dann so ein bisschen durchgezogen und absoluter Wille. Das hat mich immer ausgezeichnet. Ob das heute noch so möglich ist, möchte ich gar nicht unbedingt beurteilen. Man hat aber mehr die Möglichkeit, als junge Spielerin schon gefördert zu werden und in sowas wie einem NLZ, wenn man es so nennen kann, bei den Frauen anzufangen. Die Möglichkeiten sind, glaube ich, jetzt besser und mehr gegeben, als es vor 15 Jahren vielleicht der Fall war.
Das heißt aber, ich habe dich jetzt richtig verstanden, du hast quasi erst mit 15 oder 16 im Verein angefangen, Fußball zu spielen.
ja, Schande über mein Haupt.
Das ist
Haupt.
Ja absoluter Wahnsinn. Und dann hast du mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale gespielt. Also das ist ja schon, wirklich krass. Und glaubst du, es hätte für, weiß ich nicht, wir fantasieren jetzt mal rum, es hätte für noch viel mehr gereicht, wenn du viel früher angefangen hättest?
Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein paar körperliche Wehwehchen, die hätten dem, glaube ich, im Weg gestanden für ganz, ganz oben. Aber ich bin mit dem, was ich erreicht habe, absolut zufrieden. Ich ist mehr, als ich mir erträumt hatte. Und das Gute ist, es ist ja noch nicht Ende.
Ja, ich wollte gerade meinen, also wir reden hier in so vielen Sätzen immer so, ja, als ob schon jetzt hier der Abgesang kommt, aber das ist es ja nicht.
Da wird man ja sentimental.
Ja gut, wenn man ein bisschen auf die Vergangenheit blickt, dann kommt das ja manchmal dazu. Ich möchte zum Abschluss, ich habe noch so klassische Abschlussfragen für dich, aber bevor wir so komplett einen Schlussstrich machen, möchte ich dann doch noch mal einmal auch in der Folge der Frau mit dir als Vertreterin der Frauenmannschaft einmal kurz auf unsere Männer zu sprechen kommen. Die haben nämlich auch ein wichtiges Spiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg hier bei uns in der Schüko Arena. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Wie sehr, du hast es eben selber gesagt, bist du denn Fan? Also Fan der Männermannschaft. Du hast ja eben schon gesagt, als du hier hingewechselt bist, hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Schaust du dir viel an?
Ja, also mit dem Moment, in dem ich hier selber angefangen habe zu spielen, war ich Fan durch und durch. Ich kann mir auch an Auswärtsfahrten erinnern, die wir auch mit ein paar Mädels aus der Mannschaft gemacht haben. Heimspiele, das war früher ungeschriebenes Gesetz. Wir sind bei jedem Heimspiel dabei, wir feuern an. Und auch das mit absoluter Leidenschaft und teilweise wurde dann reingerufen, schieb weiter rüber. Oder also da wurde teilweise schon selbst gecoacht. Also wir waren immer voll mit Elan dabei. Und auch, was mich sehr gefreut hat, mit der Mannschaft letztens gegen Verl im Stadion endlich mal wieder gesammelt alle und konnten da unterstützen.
Da hattet ihr, glaube ich, vorher gespielt, ne? Und dann genau. Seid ihr als ganze Mannschaft hier vorbeigekommen. Genau, und da war dann auch Annabelle und du sogar?
Ja.
Ja, ihr wart bei dem Stadionprogramm, ne?
Genau.
Unten bei Sebastian Wiese.
Genau.
Ja. Jetzt spielen wir gegen Duisburg. Bist du da am Ostersonntag?
Leider nicht.
Vielleicht ja auch gut, ne? Ich meine, ihr habt ja Montag ein wichtiges Spiel. Da muss man ja sich dann auch einen Abend vorher schon ein bisschen drauf fokussieren, oder?
Ja, das denke ich auch. Aber ich werde mitfiebern von zu Hause und das Ganze verfolgen.
Das Gute ist ja, ich habe ja meistens hier jetzt am Podcast-Mikrofon Menschen sitzen, die natürlich Protagonisten und Teil der Mannschaft sind. Jetzt können wir ja mal so ganz von außen drüber reden, oder gerade du natürlich. Wie schätzt du es denn gerade so ein? Also A, natürlich, wo stehen wir gerade so leistungsmäßig und was können wir jetzt holen hier am Sonntag gegen Duisburg?
Es wird wie gegen Verl natürlich wieder ein absolut wichtiges Spiel für den Klassenerhalt. So ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel wieder. Ich finde, dass die Leistung über die Saison hinweg durchaus immer gestimmt hat oder oftmals gestimmt hat. Die Ergebnisse waren dann leider umso enttäuschender. Manchmal fehlte vorne wie hinten so ein bisschen das Glück. Und dann geht ein Spiel auch mal ganz anders aus. Aber ich glaube, gegen den MSV hier wieder vor zahlreichen Zuschauern ist absolut was möglich. Und das sollte für die Jungs auch das Ziel sein, hier die 3 Punkte daheim zu behalten.
Über 20.000 übrigens. Ich habe es gesagt, Mittwochnachmittag sitzen wir hier. Ich glaube, 20.300 oder so war gerade die aktuellste Zahl, die ich noch mir raussuchen konnte. Also
Wahnsinn.
Wird geil auf jeden Fall. Was tippst du? Das können wir vielleicht noch mitnehmen.
Hinten die 0 steht und vorne 2 Buden.
Also 2-0. Okay, dann schauen wir mal am Sonntagabend, ob du recht behalten hast. Die haben ja am Wochenende auch im Elfmeterschießen im Westfalenpokal gewonnen. Vielleicht ja auch ein gutes Omen für euch, jetzt auch für Westfalenpokal. Du hast ja beim letzten Mal sogar den entscheidenden Elfmeter geschossen, ne? Gegen Bochum, wo ihr im Viertelfinale wart.
Ich war der 4. Einer vorher wurde verschossen von uns. Deshalb ist es dann zum.
Ah, ja, okay. Dann siehst du, hab ich das falsch gemacht. Aber trotzdem, also Elfmeter kann sie auch noch. Das heißt, wenn Elfmeterschießen Montag anstehen würde für euch, auch kein Problem. Grit nimmt sich wieder ein.
Ich würde mich wieder melden, ja. Aber ich wäre dafür, dass wir es in der regulären Spielzeit dieses Mal schaffen.
Grit, bevor ich komplett rausgehe, habe ich noch mal drei Fragen zum Abschluss, die vielleicht noch so ein bisschen, bisschen allgemeiner gefasst sind. Wir haben eben schon darüber gesprochen, du hast schon 11 Jahre bei Arminia auf dem Buckel, hast wahnsinnig viel erlebt, hatten wir jetzt in der letzten Stunde schon alles, was das so war. Was möchtest du denn mit Arminia noch erleben?
Schön wäre noch mal ein Aufstieg, das zu schaffen, noch mal einen Pokalsieg zu holen. Kann ich nur empfehlen, die Feier nach dem letzten Pokalsieg, die war legendär. Und das, ja, das wären noch mal so zwei Wünsche, die ich hätte.
Eins davon könnt ihr euch ja schon sehr bald erfüllen. Und das andere kriegen wir bestimmt auch noch mal hin. Dann, wir haben eben viel über den Frauenfußball gesprochen. Deshalb vielleicht noch mal, was wünschst du dir allgemein, also im Großen und Ganzen, für den Frauenfußball?
Mehr Sichtbarkeit, da sind wir aber schon auf einem guten Weg. Und gleiche Möglichkeiten und Bedingungen. Es muss nicht das gleiche Geld sein, was fließt. Das ist uns, glaube ich, klar, dass da nicht die gleichen Summen gezahlt werden können. Aber du kannst gleiche Bedingungen schaffen. Du kannst die Frauen bei dir auf einem guten Trainingsplatz trainieren lassen. Du kannst sie deine Materialien nutzen lassen. Das wäre ein Wunsch, den ich hätte, dass die Bedingungen ähnlich oder gleich sind.
Und dann als dritte Abschlussfrage, jetzt habe ich so ein bisschen übers Große und Ganze gefragt. Gehen wir mal zu Arminia. Was wünschst du dir für die Frauenabteilung? Ich sage jetzt extra Abteilung, nicht ihr als erste Frauenmannschaft. Was wünschst du dir für die Frauenabteilung bei Arminia Bielefeld?
Ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten Jahren uns da wirklich auch wieder in Richtung zweite Liga oder in Anführungsstrichen Profibereich, dass wir uns da etablieren können, dass wir eine gute Adresse sind im Frauenfußball und dass sich auch bei uns die Bedingungen immer weiter stetig, kontinuierlich verbessern, sodass wir uns da im Profigeschäft vielleicht auch mal etablieren können.
Das hoffen wir beide zusammen und wir werden es als Verein auf jeden Fall weiter anpacken und anschieben und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, also A, dass ihr natürlich schon wahnsinnig viel erreicht habt, wie wir jetzt hier in letzter Zeit, in der letzten Stunde gehört haben und ich glaube, dass mit der Power, die da bei euch drin steckt und mit dem Enthusiasmus und Engagement da sicherlich noch einiges möglich sein wird. Und bin gespannt, vielleicht, jetzt haben wir eben über die Bedingungen vor 10 Jahren gesprochen, wie wir dann in 10 Jahren vielleicht darüber sprechen können. Zu guter Letzt, bevor ich jetzt hier das ganze Ding zumache, trommeln wir natürlich noch einmal ganz kurz für Montag. Also Montag, Westfalenpokal, Halbfinale gegen den BVB, 15 Uhr ist Anstoß, richtig?
15.
Du hast es eben schon angesprochen, bisschen Verkehrschaos ist bei euch immer eingeplant. Also ich wurde schon gebeten, mal zu sagen, kommt ruhig mit Fahrrad, wenn es geht, oder bildet Fahrgemeinschaften.
Genau, kommt mit Fahrrad oder E-Roller oder was auch immer. Bus hält sogar auch in der Nähe, fährt nur nicht ganz so häufig, glaube ich. Auf dem Feiertag das ist ja Ostermontag.
Das ist Ostermontag, genau.
Ansonsten, ja, Fahrgemeinschaften. Frühzeitige Anreise wird empfohlen, wie auch hier in der Schüko-Arena immer. Und dann hoffe ich mal auf eine super volle Hütte.
Genau, und lasst uns nicht dem BVB das Feld überlassen, sondern lasst uns da mit ganz vielen Bielefeldern auftauchen. 5 € der Eintritt, Kinder unter 6 Jahren umsonst. Also wenn ihr da nochmal überlegt, mit der Familie vorbeizuschauen, dann tut das doch auf jeden Fall. Und dann, bringt alles mit, was ihr habt. Wir haben auch, Würstchenwagen ist da, Bierwagen ist da. Also es ist...
Genau.
Fürs leibliche alles gesorgt.
Wohl ist gesorgt.
Und dafür, dass der BVB nicht jubeln darf, sorgt dann Grit 90 Minuten lang und dann soll das doch was werden. Also schaut da vorbei in der ED Medien Arena. Grit, ich drücke euch die Daumen und bedanke mich nochmal, dass du zwischen Arbeit und Fitnessstudio heute deine Zeit genutzt hast, um nochmal hier bei uns vorbeizuschauen und den Podcast mit mir aufzunehmen. Und dann bin ich mal gespannt, was Montag dabei rauskommt. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Das war sie, die 61. Folge des Arminia-Podcasts mit Grit Bender. Als großer Statistikfan bin ich euch noch die Auflösung unserer Pflichtspiele schuldig. Und dazu hat mir Tobias Lisor, der seit Jahrzehnten Betreuer unserer Frauen ist, eine Sprachnachricht geschickt und vorher ein bisschen in der Statistikschatulle gekramt. Vielen Dank fürs Zuhören schon jetzt und bis zum nächsten Mal hier im Arminia-Podcast.
Hallo, ich bin der Tobi, Betreuer von Arminia, die Damenmannschaft. Also seit ich bei Arminia bin, ist Grit Bender mit 188 Spielen die Rekordspielerin. Ich kenne aber leider nicht alle Statistiken seit den 70ern. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag.